Hungry Minds.
Eine Generation, die fordert.
Mit Journalistin Ronja Ebeling
und Sozialforscher Kilian Hampel.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hungry Minds. Herzlich willkommen im Jahr 2026. Wir zeichnen auf am 3. Januar und mir zugeschaltet ist der wundervolle Kilian Hampel. Happy New Year!
Hallihallo, Happy New Year, liebe Ronja.
Wir wollen heute eine kurze, knackige Folge zu der Frage machen, was sich in diesem neuen Jahr eigentlich alles verändert, was es für Neuheiten auf politischer, auf gesellschaftlicher Ebene gibt. Und tatsächlich gibt es auch eine kleine News bei uns, Kilian. Darüber wollen wir aber erst am Ende sprechen. Ne?
Also bleibt dran. Jetzt kommen erstmal noch ein paar News oder ein paar Veränderungen für dieses Jahr. Da ist ja einiges schon losgegangen. Wir sind erst am 3. Januar, also dritter Tag, und trotzdem kann man sagen, es startet direkt schwungvoll. Ne?
Ja, ich wollte gerade sagen, es ist so lustig, aber es ist überhaupt gar nicht lustig. Es ist tatsächlich sehr ernst. Ich habe dir vorhin geschrieben, lass uns heute mal ein bisschen auf Deutschland gucken, was sich auf politischer Ebene hier in Deutschland im Jahr 2026 so verändert, welche neuen Gesetze und Beschlüsse es vielleicht auch gibt. Und du schreibst mir, ja, und ist auch voll crazy, was Trump jetzt wieder abzieht. Und ich denke, hä, was ist denn jetzt schon wieder mit Trump? So.
Ja, ich war auch auf dem Weg in die Stadt mit meinen Schwestern und meinte sie so, hast du die Nachrichten angeschaut in letzter Stunde? Und ich so, nee. Und dann meinte sie, ja, schau mal kurz rein. Und dann war ich auch so, also wir bringen das News-Update, aber kurz war das so ein Flash-Moment, wo ich mir dachte, ui, da hat man eine Stunde nicht aufgepasst und schon ist die ganze Welt wieder verändert irgendwie, die ganze Weltordnung.
Ich würde sagen, wir gehen direkt rein ins News-Update und du erklärst uns einmal, was da in den USA aktuell Sache ist.
Wie machen wir das mit der Rente?
Das ist eine Frage, die ich nicht verstehe.
Digga.
Was lachen Sie?
So einfach ist es in der Realität halt nicht immer.
Nö, glaube ich nicht.
Ich bin als geneigter Beobachter verwirrt.
Genau, kurz auf knapp, die meisten werden es jetzt inzwischen schon mitbekommen haben. Die USA haben Venezuela angegriffen und nach Angaben von US-Präsident Trump den dortigen Staatschef Maduro und dessen Ehefrau gefangen genommen. Sie seien laut Trump ausgeflogen worden. Und jetzt heute am 3. Januar, also am Samstag, wissen wir noch nicht genau, wo Maduro gerade überhaupt ist, wo er ihn jetzt gefangen hält, was da passiert. Trump hat später auch eine Pressekonferenz angekündigt, also ihr hört schon raus, da passiert noch einiges jetzt die nächsten Tage. Aber weil wir jetzt gerade auf das ganze Jahr gucken wollen, ist dieser Angriff der USA auf Venezuela, auf einen südamerikanischen Staat, extrem interessant, spannend und auch wirklich zum Teil problematisch, was das ganze Jahr angeht, wenn wir so auf die anderen Krisen auf der Welt gucken. Ne?
Warum hat er die denn jetzt angegriffen? Also viele wissen vielleicht, dass Trump in den letzten Monaten ja immer wieder davon geredet hat und dass Venezuela Trump generell sehr häufig schon ein Dorn im Auge war bzw. ist. Aber Kian, was steckt denn dahinter?
Also die größten Verbrechen, die Trump Maduro vorwirft, sind vor allem Drogenterrorismus und Drogenverbrechen. Das ist immer so das Framing, das er verwendet, so Verschwörung zum Kokainimport, dass er sagt, man schadet eigentlich direkt auch den US-AmerikanerInnen. Deswegen muss man da eingreifen. Das sagt er seit Monaten, versucht schon jetzt auch sehr lange da hart dagegen vorzugehen. Gibt ja auch diverse schon Übergriffe auf Meeresseite, wo sie Boote angegriffen haben, da sehr, sehr hart sind, zum Teil auch laut Medienberichten Leute umgebracht haben, was nicht hätte sein müssen, also woraus kam, dass es wirklich übertriebene Gewalt ist, wo das nicht mehr rechtens auch ist. Und jetzt aber nähern sich immer mehr Sorgen, dass es auch noch einen anderen Hintergrund hat. Venezuela hat eine der größten Ölreserven auf der ganzen Welt, ist ein sehr, sehr wichtiger Ort, einfach in Südamerika, am Nordzipfel Südamerikas, wo auch jetzt schon Experten sagen, da steckt vielleicht einiges dahinter und es könnte auch ein Vorwand sein, dieser Drogenterrorismus. Vorwand. Aber da wird sich auch die nächsten Wochen noch einiges zeigen. Sicher ist, und das ist seit heute, glaube ich, klar, im erscheinenden Machtwechsel, einen Regierungswechsel zu forcieren, ob der funktioniert oder nicht, wird sich jetzt rausstellen. Maduro war ja wirklich auch sehr unbeliebt. Und ich meine, wir haben auch dieses Jahr gesehen, oder im letzten Jahr, 2025, der Friedensnobelpreis ging an eine starke Kritikerin Maduros. Also es gibt wirklich, das war ein Diktator, es gibt da absolut berechtigte Kritik. Aber, und da sind wir eigentlich beim Hauptthema, einen Diktator auch militärisch ohne UN-Mandat aus dem Amt zu jagen, ist ein ganz klarer Fall fürs Volk, Völkerrecht. Also das zeigt eigentlich, dass wir eher das Recht des Stärkeren haben. Das sagt gar nicht mal ich, sondern der Zeitchef, der sich gerade schon geäußert hat, Rainer Esser, der hat dazu geschrieben, dass der US-Überfall trotz, dass man Maduro nicht vermissen wird, ein politischer Brandbeschleuniger sein wird. Also dass das wirklich ein Riesenproblem sein wird. Denn er sagt, es ist ein Signal an die Welt, Regeln gelten nur, solange sie den Mächtigen nützen. Und die Folgen, und da sprechen wir jetzt über das ganze Jahr, was jetzt die nächsten Wochen, Monate kommen wird, die könnten gravierend sein. Einerseits für die Ukraine, die jetzt wirklich auf die Unterstützung des Westens ganz eindeutig angewiesen ist. Aber diese ganze Unterstützung beruht ja auf dem Argument, dass wir eine regelbasierte Ordnung haben. Dass wir diese regelbasierte Ordnung auch verteidigen müssen. Und wenn man diese Regeln bricht, einfach ja, weil man sagt, wir sind die Stärkeren, wir müssen da jetzt eingreifen, ohne wirklich, was eigentlich völkerrechtlich sein müsste, ein UN-Mandat, also die Vereinten Nationen müssten zustimmen, dass man da wirklich eingreifen muss aufgrund verschiedener Problematiken dort in dem Land. Wenn man das einfach so macht, man hat ja Putin eigentlich wirklich eine einfache Handhabe, um zu sagen, ja, also der gibt ja auch keinen Deut drauf, da muss ich ja auch nämlich mich nicht an diese Regeln halten. Und das betrifft auch andere Länder, zum Beispiel China, die Taiwan schon länger im Auge haben, dass man da vielleicht sagen kann, okay, wenn Gewalt zur Normalität wird, wird sie auch dann in Asien wahrscheinlicher. Das schreibt eben der Zeitchef Rainer Esser. Und deswegen ist es einerseits vielleicht richtig, mal gegen einen, also sich aufzulehnen gegen Diktatoren, aber auf diese Art und Weise waren wir heute überhaupt nicht gefasst und das ist auch nicht der richtige Weg. Politisch höchst problematisch und wird die nächsten Monate, das ganze Jahr wahrscheinlich beeinflussen.
Krass. Also wie du sagst, wir haben damit überhaupt nicht gerechnet, in diesem Ausmaß zumindest nicht. Und wie sich das Ganze jetzt entwickeln wird, wissen wir an diesem Samstag am 3. Januar tatsächlich auch noch nicht. Aber wie du sagst, es ist auf jeden Fall etwas, was das Jahr 2026 prägen wird.
Ja, und was finde ich da im Schatten des Ganzen steht, ist ja so ein bisschen, wenn wir jetzt an die EU denken und an die kommenden Reaktionen denken, auch an Deutschland denken und wie wir uns dagegen auflehnen werden, so ein bisschen Bedeutungslosigkeit, weil er scheint sich da wirklich überhaupt nicht drum zu scheren, was die anderen sagen. Das haben wir jetzt die letzten Monate ja schon bemerkt bei manchen Themen. Aber da jetzt so einen Bruch zu sehen, ist eigentlich so ein Schlag ins Gesicht zum Anfang des Jahres so, macht, was ihr wollt, aber ich mache, was ich will. Und mir ist wirklich total egal, was ihr dagegen sagt. Und das ist schon echt ein ganz großes Zeichen.
Ja, und wobei eben natürlich auch die Entführung von Staatsoberhäupten natürlich nochmal auch Next Level ist, muss man sagen. Wir wissen, dass Trump natürlich auch auf die Ölreserven oder beziehungsweise auf die Rohstoffe von anderen Ländern schielt. Und dementsprechend stellt sich da auch die Frage, okay, werden dann andere Regierungschefs auch zack von der Bildoberfläche verschwinden und irgendwo hingekarrt?
Ja, und Europa, Dänemark. Also Dänemark gehört zu, Grönland gehört zu Dänemark und der schielt ja so stark darauf. Auch da gibt es dieses Argument, es könnte ein Vorwand sein, nicht nur militärisch, sondern auch aufgrund verschiedener Ölreserven, vor allem aber auch militärischer Standort. Aber wenn er da zu vorschreitet, dann haben wir auch bald in Europa ein Problem.
Also man könnte quasi fast vermuten, dass Venezuela jetzt erstmal so ein Testballon von Trump ist, um auch herauszufinden, okay, wie positioniert sich der Westen dann? Also wie positioniert sich Europa? Und was lassen sie mich durchgehen und mit welchen Reaktionen muss oder kann ich rechnen? Und im Zweifel kann man dann eben auch mehr nach Grönland schielen.
Und das bringt uns ja eigentlich direkt zu deinen News oder zu dem, was sich so in Deutschland allgemein ändert, weil ein Begriff, der jetzt in den nächsten Tagen, Wochen wieder kommen wird, ist Wehrtüchtigkeit und Verteidigungstüchtigkeit, denke ich mal. Dass man da dann auch wieder dieses Narrativ spielen muss, um zu zeigen, wir sind ja auch stark, wir sind nicht nur die kleinen Deutschen, die kleinen Europäer.
Genau, also wir haben ja schon mehrere Folgen dazu gemacht, dass sich junge Menschen, junge Männer wieder zur Musterung begeben müssen und dass es zumindest der Plan der Bundesregierung ist, die Verteidigungsfähigkeit in Deutschland aufzuwerten und aufzurüsten. Und an dieser Stelle möchten wir nochmal auf das große Ganze verweisen und euch die Podcast-Folge mit Dr. Gerd Placke von der Bertelsmann Stiftung in den Shownotes verlinken. Also wir da nochmal die Auswirkungen von der Wehrdienstdebatte und von den Entscheidungen der Bundesregierung wirklich verstehen möchte, der kann sich das auch nochmal anhören. Mich würde an dieser Stelle aber auch nochmal besonders interessieren, was denn dieser potenzielle Einfluss auf die Schul- bzw. Ausbildungsplanung von jungen Menschen macht. Denn man muss natürlich festhalten, dass damit, mit dieser Entscheidung, auch sehr viele junge Menschen deutlich später ins Berufs- oder beziehungsweise ja, erweiterte Bildungsleben starten und dass uns damit dann natürlich auch nochmal Arbeitskräfte auf dem Arbeitsmarkt fehlen. Und das ist ja etwas, was uns mit dem demografischen Wandel sowieso abhandeln geht. Also Arbeitskräfte, Fachkräfte, die eben die Wirtschaft in Deutschland am Laufen halten, denn die ist ja eigentlich auf dem absteigenden Ast.
Ja, das ist mit Sicherheit ein großer Punkt. Ich glaube, was da noch davor passieren, bevor wir wirklich eine Wehrpflicht haben, wenn wir erstmal eine Musterung des Fragebogens und eine relativ große Unsicherheit. Und ich glaube, diese Unsicherheit wird vor allem auch dazu führen, dass man bei bestimmten Karriereplanungen und einfach generell als junger Mensch mit einer starken Skepsis oder so einem Ohnmachtgefühl noch eher reingeht. Was wir jetzt schon in den letzten Jahren gesehen haben, aufgrund von Corona, aufgrund verschiedener Krisen, dass man jetzt aber noch mehr das Gefühl bekommt, egal was ich mir jetzt vornehme und plane, es kann vielleicht sein, dass es ganz anders kommt, weil ich da vielleicht eingezogen werden könnte, weil irgendwelche globalen Punkte dann auch mal mit reinspielen. Und du hast schon recht. Also ich glaube, auf die Ausbildungsplanung, auf die Schulplanung denkt man vielleicht jetzt noch kurzfristiger. Wir haben jetzt schon eine hohe Ghosting-Rate zum Beispiel bei Ausbildungen, bei Ausbildungsverträgen, die abgeschlossen werden, aber nicht angetreten werden, wo ich glaube, sehr viel unsicher einfach mit der Auslöse ist, dass man weniger Verbindlichkeit möchte, dass viele junge Menschen das Gefühl haben, nicht verbindlich zusagen zu können, was im halben Jahr passiert, wenn sie selber das Gefühl haben, sie wissen gar nicht, was in einem Jahr überhaupt passiert.
Und es gibt einen weiteren Aspekt, der Ausbildung tatsächlich erstmal ein bisschen unattraktiver macht, und das ist der steigende Mindestlohn. Studierende, BerufseinsteigerInnen und NebenjobberInnen bekommen jetzt ab Januar 13,90 Euro pro Stunde und dürfen auch in ihren Minijobs beziehungsweise Midi-Jobs mehr verdienen. MinijobberInnen dürfen dann 603 Euro pro Monat verdienen. Und man muss sagen, es ist auf der einen Seite etwas total Positives, dass der Mindestlohn steigt. Und auf der anderen Seite muss man auch sagen, dass mit jedem Cent, mit dem der Mindestlohn steigt, eben Ausbildungen in Deutschland auch unattraktiver werden. Gerade eben in den geringfügigen Jobs beziehungsweise in Jobs, in denen Menschen erstmal nicht so viel verdienen. Und dazu zählen zum Beispiel der Bäckereifachverkauf, also alles auch im Einzelhandel, was man vielleicht auch schon neben der Schule nebenbei machen kann, in der Gastronomie nebenbei jobben kann. Und Jobs, die einem im Zweifel auch gefallen, in diesen Bereichen macht man dann eher seltener eine Ausbildung. Denn klar, wenn man das schon ein paar Wochen, Monate oder vielleicht auch ein, zwei Jahre neben der Schule gemacht hat und 13,90 Euro bekommt oder ja jetzt bekommen wird, dann stellt man sich natürlich die Frage, warum sollte ich das für 600 oder 700 Euro im Monat machen, ne?
Ja, es ist halt meiner Meinung nach diese Zeitlogik. Kurzfristig ist eine Ausbildung extrem unattraktiv, weil man sich für 3 Jahre in eine Abhängigkeit begibt, ohne Perspektive auf große finanzielle Möglichkeiten. Du verdienst weniger als 1.000 Euro, du hast nicht das, was Mindestlohn dir geben würde, und weißt, also du kriegst das die nächsten Jahre so weiter. Und das ist kurzfristig einfach nicht sehr attraktiv. Nicht viel Flexibilität, die es da gibt, auch wenn du Urlaubstage hast. Du hast einfach nicht so viel Möglichkeiten, wenn du nicht noch Unterstützung von zu Hause bekommst. Gleichzeitig ist langfristig gesehen, wenn wir uns gerade den Arbeitsmarkt anschauen, eine Ausbildung gerade die beste Absicherung, die du betreiben kannst. Also es kommt da natürlich sehr stark, wie du gerade gesagt hast, auf die Betriebe drauf an, auf die Branchen drauf an. Bäckerei-FachverkäuferInnen sind wahrscheinlich noch diejenigen, die, ja, weiß nicht, die am wenigsten krass aufsteigen werden, wenn ich es mal vergleiche mit jemandem, der wirklich bei einem technischen Beruf versucht, dann dort Fuß zu fassen, der hat eine richtig gute Absicherung, wenn er sich da gut entscheidet.
Tatsächlich ist es auch so, dass gerade die Berufe, also die technischen Berufe, die du gerade angeschnitten hast, also zum Beispiel im Elektrobereich oder auch im Sanitär, Heizung und Kälte- und Klimatechnik, das sind die Berufe, wo auch nach wie vor gesucht wird. Das heißt, wenn man in den Bereichen lernt, kann man davon ausgehen, dass man auch im Zuge von Wirtschaftsflauten einen doch recht sicheren Job hat und im Zweifel nicht so stark von der Krise betroffen sein wird, wie Menschen, die komplett ungelernt sind und dennoch auf eine vielleicht hier und da große Arbeitserfahrung ab einem gewissen Bereich oder ab einem gewissen Punkt zurückschauen können, aber trotzdem eben strukturell eher unsicherer aufgestellt sind und eben ein größeres Risiko haben, langfristig arbeitslos zu bleiben. Und das bringt mich tatsächlich zu einem nächsten Punkt, der sich ja jetzt 2026 geändert hat, ändern wird. Und zwar wird das Bürgergeld zur Grundsicherung umbenannt. Ich habe tatsächlich das Gefühl, dass das auch einfach so ein Hieb gegen die Ampelregierung nochmal ist, auf jeden Fall diesen Begriff Bürgergeld loszuwerden. Vielleicht ist es auch ein bisschen Symbolpolitik, einfach diesen Begriff zu streichen, weil er so aufgeheizt ist. Generell oder insgesamt steckt dahinter, dass Leistungsbeziehende und gerade junge Erwachsene ohne Ausbildung oder Arbeitsplatz sich strengeren Sanktionen ausgesetzt sehen müssen. Das heißt, ihnen wird eben deutlich strenger nachgegangen. Und im November, Kilian, gab es dazu tatsächlich schon ein Projekt im Landkreis Nordhausen, das ist in Thüringen. Und dort mussten junge BürgergeldempfängerInnen unter 25 Jahren, die wurden vom Ordnungsamt des Landkreises morgens aus dem Bett geklingelt und sollten sich eben Maßnahmen unterziehen, sollten Parkanlagen sauber halten für 1,20 Euro die Stunde.
Und ganz ohne Ankündigung, oder?
Doch, sie wurden natürlich erstmal darauf, also sie wurden eingeladen, offiziell eingeladen, dort in einer Werkstatt zu erscheinen, um dort dann die Arbeitsaufteilung zu besprechen. Und dann sind aber sehr viele nicht gekommen. Ich glaube, es waren so ungefähr 80 Leute, die eingeladen sind. Und davon sind vielleicht so 10 Leute tatsächlich erstmal gekommen, also sehr wenige. Und dieser Plan ist eben nicht aufgegangen und jetzt wird tatsächlich schon geschaut, das ist ein SPDler, der Landrat Matthias Jendricke von der SPD, will jetzt aktuell schon prüfen, ob eine Nichtteilnahme zu einer Kürzung des Bürgergeldes, so wurde es eben 2025 ja noch genannt, um 10% möglich sei oder ob es dazu führen könnte. Und 10% ist natürlich eine ganze Menge. Wie schätzt du solche Maßnahmen ein? Ist es das, was junge Menschen brauchen, die aktuell noch keine Ausbildung haben, die auch aktuell noch keine Arbeit haben?
Also es ist meiner Meinung nach so der letzte Hebel, der aber wirklich an allerletzter Stelle stehen sollte. Und ich glaube, dass man gar nicht die anderen Wege, die davor möglich wären oder die man eigentlich erreichen sollte, dass man die gar nicht wirklich versucht. Also wir sprechen ja bei Motivationstheorien, jetzt kommt der Organisationsforscher aus mir raus, von intrinsischer und extrinsischer Motivation und wirklich das Finanzielle da anzusetzen, ist absoluter extrinsischer Faktor, dass ich schaue, wirklich an der Grundsicherung zu hebeln und wirklich auch mit dem Sicherheitsbedürfnis oder diesem existenziellen Bedürfnis ja, zu spielen oder das wirklich so ganz klar anzusprechen, das ist schon der Hebel, um die Leute wirklich rauszutreiben. Das kann kurzfristig funktionieren, aber langfristig macht das erstmal niemanden glücklich, motiviert auch überhaupt nicht. Also intrinsisch wird da doch niemand irgendwie motiviert werden, wird niemand das Gefühl haben, boah, jetzt habe ich richtig Bock, mich diese Aufgabe anzunehmen und da wirklich darin zu wachsen, sondern es ist jetzt rein extrinsisch motiviert, rein external gezwungen werden. Das sieht man in anderen Bereichen auch. Ich spreche viel über das Homeoffice zum Beispiel. Jemanden zu zwingen, ins Büro zu kommen, bringt nie was. Du musst erstmal gucken, was schaffe ich für Rahmenbedingungen, für strukturelle Rahmenbedingungen, um überhaupt diese Arbeit, die getan werden muss, arbeitswert und lebenswert zu gestalten, um wirklich die jungen Menschen mit reinzunehmen. Und dann dieser Zwang schafft keine Autonomie, ist das Gegenteil von Autonomie, schafft doch weniger Flexibilität, schafft einen ganz klaren Druck, der aber nicht im positiven Sinne verläuft, sondern sehr stark negativ und wird langfristig nicht zu mehr Zufriedenheit führen, sondern langfristig dann eher vielleicht dazu führen, dass die Leute eher noch mehr ausfallen, weil sie dann vielleicht psychische Schäden davon tragen, emotionaler erschöpft sind, dieser Druck ins Negative sich wandelt durch ganz klare Erschöpfung, das Gefühl zu haben, etwas leisten zu müssen, weil man sonst eben nicht genug hat. Das ist, also sagt jeder Motivationstheoretiker, nicht der richtige Weg, um langfristig für Erfolg zu sorgen. Deswegen, also der letzte Hebel, aber die 500 Hebel davor, die hat man wohl außer Acht gelassen bei der Diskussion.
Das sehe ich tatsächlich ähnlich. Und deswegen finde ich auch die Art und Weise, wie sich der Landrat zum Beispiel im Bild-Interview zitieren lässt, auch ein bisschen scheinheilig, muss ich sagen. Dort sagt er, Zitat, wir dürfen die unter 25-Jährigen nicht aufgeben. Andererseits äußert er sich aber auch hart und sagt, wir züchten eine Generation von Faulenzern.
Oh, bravo. Okay.
Und ich glaube, das bezeichnet ganz gut dieses Bild, was er und vielleicht auch einige andere Menschen in Deutschland von jungen Menschen haben, die Probleme haben, ins Berufsleben zu starten. Und ich bin ja viel in Jugendwerkstätten unterwegs und dort stelle ich immer wieder fest, dass es jungen Menschen eigentlich an einer Positiverfahrung mangelt, also gerade im Arbeitskontext und dass sie eben nicht die Möglichkeit hatten, die Dinge zu lernen, also erstmal kennenzulernen, die ihnen Freude bereiten, inhaltlich. Ne? Ja. Also bereitet mir etwas Handwerkliches Freude? Was bereitet mir Freude? Ne? Dass das etwas ist, was spielerisch in einem positiven Umfeld und in einem liebevollen, fürsorglichen Umfeld, und das schaffen gute Sozialarbeitende für junge Menschen ja auch, im Idealfall, dass das etwas ist, was eben herausgefunden werden kann. Und da sind Zwang und Druck meistens nicht so gute Mittel. Aber Spoiler, es wird demnächst eine Folge mit der Jugendwerkstatt in Uslar geben, wo ich ja regelmäßig bin. Und dort kommen tatsächlich auch mal die Teilnehmenden zu Wort, die einmal erklären, warum sie aktuell nicht arbeiten. Also was sie aktuell vom Arbeitsmarkt fernhält, warum viele von ihnen aktuell auch gar nicht in der Lage sind, eine Ausbildung zu machen, und warum es dementsprechend gar keinen Sinn macht, sie zu einer 40-Stunden-Woche zu verdonnern, wo sie dann 1,20 Euro pro Stunde bekommen, wie es jetzt in diesem Landkreis ja, ja, der Fall sein soll. Weil sie dazu eben aus unterschiedlichen, meist psychischen Gründen gar nicht in der Lage sind. Und auf diese Folge könnt ihr euch auf jeden Fall freuen.
Ja, und weil, auch Spoiler von meiner Seite, die Jugend ja Bock hat zu arbeiten. Das zeigt auch unsere Studie, Jugend in Deutschland. Wenn du sie fragst, wenn du jetzt so viel Geld erben würdest, dass du nicht mehr arbeiten müsstest, würde die deutliche Mehrheit der jungen Menschen sagen, sie würden weiterhin voll arbeiten. Also wenn sie schon im Angestelltenverhältnis sind. Und auch die anderen würden sagen, hey, würde ich auf jeden Fall was arbeiten. Also Arbeit gehört dazu. Und so mit solchen Aussagen, ich kenne das Interview jetzt nicht, aber solche Aussagen und auch die aktuellen Reformen führen dazu, dass wir arbeiten, auch wenn es eigentlich notwendig ist, unsere Wirtschaft zu erhalten, den Wohlstand zu erhalten, was ja auch das Ziel ist, nach Aussagen von Friedrich Merz zum Beispiel, dass Arbeit aber so notwendig gesehen wird, dass sie keinen Spaß macht und dass dieser Spaßfaktor in der Arbeit überhaupt weggelassen wird. Also es muss viel mehr über das Intrinsische kommen, dass man darauf schaut, wann macht Arbeit Spaß, wann haben junge Menschen Bock zu arbeiten, wann können sie eine Ausbildung machen, und diejenigen, die keine machen, woran hapert es da wirklich, welches strukturelles Versagen liegt da drin vor? Und dieses Faulheitsnarrativ, wir hören es ja immer wieder von verschiedensten Posten, aber das ist da wirklich ganz, ganz viel am Platz.
Ich würde aber tatsächlich die These aufstellen, dass dieses Faulheitsnarrativ im Jahr 2026 tatsächlich nochmal an Fahrt gewinnt, weil die Arbeitslosigkeit, und darauf deuten einige Prognosen hin, in diesem Jahr doch nochmal ansteigen könnte und eben mit einer besonderen Belastung der jüngeren Generation einhergeht. Und das gilt jetzt nicht nur für junge Menschen, die eventuell keine Ausbildung haben, sondern auch gerade für viele junge Menschen, die fresh von der Uni kommen und noch kaum oder gar keine Arbeitserfahrung haben. Die strugglen nämlich aktuell ziemlich hart, einen Job zu finden. Und das ist eine Entwicklung, die sich wahrscheinlich über das ganze Jahr über einfach ein bisschen fortstrecken wird, ne?
Ja, ich glaube, dieses Jahr wird das noch deutlich zu spüren sein. In Gesprächen mit jungen Menschen, die ich jetzt auch schon geführt habe, wo viele zu mir kamen, meinten, bei der Hans-Böckler-Stiftung zuletzt, wo ich in Berlin bei einer Veranstaltung war, da waren ein paar junge Menschen dabei, die haben gesagt, ihnen macht das richtig Sorge, dass sie Kommilitoninnen kennen, die schon abgegangen sind von der Uni und ein halbes Jahr schon keinen Job finden zum Beispiel. Und da sind wirklich ein paar dabei, die da wirklich mit strugglen. Das könnte 2026 sich nochmal verstärken. Langfristig sehe ich das nicht, weil wir wirklich von der Wirtschaft her einfach überhaupt nicht auf die jungen Menschen verzichten können. Und das ist gerade bei vielen Unternehmen, die wirtschaftlich angeschlagen sind, die das Gefühl haben, vielleicht rettet uns KI ja doch, die da gerade einen Probelauf starten. Er wird sich langfristig nicht durchsetzen, bin ich mir ziemlich sicher. Und das sagen auch andere Prognosen. Nichtsdestotrotz, es wird dieses Jahr weiterhin echt ein großes Thema. Was da bei mir noch mit reinschwingt, was, glaube ich, dieses Jahr eines der Hauptthemen wird, und ich weiß, da bist du ähnlicher Meinung, was wir auch in der Jugendstudie abfragen werden, nachdem auch du ja nochmal meintest, das sollen wir mehr dazu abfragen, ist auch das Thema Wohnungsnot. Und ich glaube, auch das spielt groß rein beim Themen wie Jobwahl, Berufswahl, nach dem Studium was zu arbeiten anzufangen, erstmal eine Wohnung zu finden. Oft reicht es ja nicht, dass du einen guten Arbeitgeber irgendwo finden könntest. Du musst erstmal die Wohnung finden, um dich überhaupt in dieser Region dann bewerben zu können. Und das wird auch 2026, glaube ich, ein richtiges Top-Thema, leider. Wir versuchen da in der Studie einiges zu abzufragen, haben verschiedenste Batterien, auch mal ganz normativ ganz objektiv zu fragen, wie viel zahlt ihr eigentlich für welche Wohnung, wie wohnt ihr, mit wem wohnt ihr, und dann wirklich reinzugehen, wie belastet es euch, auch da mal wirklich in konkretere oder komplexere Statistiken reinzugucken, diejenigen, die psychische Belastungen haben, haben? Haben die Wohnprobleme zum Beispiel? Könnte das vielleicht ein ausschlaggebender Punkt sein? Da, glaube ich, wird es auch noch darauf ankommen, da wirklich tiefer noch reinzugehen und da auch einfach ein Signal nach außen, das Signal nach außen zu senden, dass da muss einfach was getan werden. Das haben wir in den letzten Jahren gesehen, das wird immer eine größere Sorge bei jungen Menschen und es wird 2026 weiter steigen. Da bin ich leider pessimistisch. Ich habe aber irgendwie das Gefühl, dass das viele EntscheidungsträgerInnen überhaupt nicht auf dem Zettel haben. Also nimmt für mich sehr wenig einen Platz ein in der aktuellen Debatte um dieses Thema.
Ja, und das ist tatsächlich auch ein Thema. Also das Thema Wohnen ist tatsächlich etwas, was ja nicht nur junge Menschen, junge Alleinstehende betrifft, sondern auch viele junge Familien. Es gibt auch 2026 in dieser Hinsicht eine Änderung, nämlich dass Familien mehr Kindergeld bekommen. Also ist tatsächlich geht es dann nur um ein paar Euro. Von 255 steigt das Ganze auf 259 Euro pro Kind. Die nachfolgenden Kinder bekommen ein bisschen mehr. Und auch der Kindesunterhalt steigt laut der Düsseldorfer Tabelle. Das heißt, auch junge Familien stehen natürlich nach wie vor unter Druck. Und das Thema Wohnen ist da ein ganz akuter Brennpunkt. Und deswegen habe ich mir von euch, also von dir und deinen Studienkollegen Simon und Klaus und Co., da sind ja jetzt mittlerweile auch ein paar andere an Bord, gewünscht, dass ihr das Thema Wohnen auf jeden Fall dieses Jahr mit aufgreifen sollt. Denn ich bin davon überzeugt, dass so Studien wie eure einfach auch dazu führen können, dass auf politischer Ebene Druck ausgebaut wird. Und das ist extrem wichtig. Kilian, apropos Forschung, es gibt ja etwas, wir haben es vorhin schon angeteasert, was sich jetzt auch bei uns verändert. Und wie sagen wir das denn jetzt? Oh Gott.
Also Forschung ist, glaube ich, die falsche Überleitung. Lass mal so die Katze aus dem Sack. Hau raus.
Kian und ich trennen uns wieder. Und genau, wir haben am Freitag darüber gesprochen und ich habe noch zu meiner Familie hier gesagt, dass ich total aufgeregt bin vor dem Gespräch, das mit Kilian zu besprechen. Und du hast deiner Freundin gesagt, oh, ich glaube, Ronny macht Schluss mit mir. Und das ist so ein bisschen wie eine kleine Liebesbeziehung zu beenden, weil wir uns einfach in den letzten Monaten so sehr gefunden und zu schätzen gelernt haben. Mhm. Und es auch einfach zu so einer Routine wurde, dass wir tagtäglich Kontakt haben. Mhm. Und dennoch ist es für uns beide der richtige Schritt, dass wir uns im Beruflichen, im Privaten nicht, aber im Beruflichen jetzt in Form von Hungry Minds wieder voneinander verabschieden. Mhm. Und das geht mit ein bisschen Liebeskummer und ein bisschen Herzschmerz einher, bei beiden, würde ich sagen. Aber dein Herz schlägt für die Forschung und du möchtest da auf jeden Fall noch ein bisschen aktiver werden wieder und dann noch ein bisschen mehr reingehen. Korrigiere mich, wenn ich was Falsches sage. Und dann ist am Ende des Tages einfach auch ein Podcast eine Zeitfrage. Und wir haben uns, glaube ich, sehr viel vorgenommen, dieses Ding hier wöchentlich zu machen. Und wer etwas wöchentlich machen möchte, muss da einfach auch viel Recherchezeit investieren, Gäste anfragen und so weiter. Die Partner, die das Ganze hier mitfinanzieren, anfragen. Da hängt ja so ein kleiner Rattenschwanz mit drin. Es ist nicht nur diese 30 bis 60 Minuten, die wir hier wöchentlich quatschen, sondern nee, da hängt auch einfach noch ganz viel andere Arbeit mit dran. Und
ja. Ja, ich, also bei mir ist es wirklich so, deswegen fällt es jetzt gar nicht so unfassbar schwer, das jetzt so aufzunehmen, dass wir jetzt, ich hatte eine richtig, richtig geile Zeit dieses Jahr 2025 mit dir das zu machen, bin einfach super dankbar für diese Möglichkeit, diese Herausforderung, aber auch die Chance, da so mit einzusteigen. Es hat richtig viel Spaß gemacht und gleichzeitig, wie du sagst, es ist ein echt krasser Zeitinvest. Ich bewundere dich, wie du das unterkriegst mit Baby und allem was drumherum ist. Du bist selbstständig wie ich. Wir haben verschiedenste Wochen, wo mal eine Woche komplett landunter ist, wo man gar nicht weiß, wie man es hinkriegt, wo wir abends, nachts geschrieben haben, du bei deiner Babypause oder was weiß ich, wenn das Baby gerade irgendwie kurz mal schläft, wir kurz noch was aufgenommen haben oder ich irgendwie aus dem Zug versucht habe, das noch zu recherchieren. Also jede Woche bei uns als Selbstständigen ist ja irgendwie anders. Und gleichzeitig ist es so, wir haben gesagt, wir testen es mal ein Jahr. Es hat richtig Bock gemacht. Und nach einem Jahr haben wir gesagt, sprechen wir. Und dass du mir jetzt gerade zum Jahreswechsel gesagt hast, hey, wollen wir mal telefonieren? Ich hatte ähnliche Gedanken. Und Es ist absolut das Reine und das, was ich betonen möchte, weil das glauben viele Leute bei Trennungen, glaube ich, nicht, dass die sich wirklich noch verstehen. Aber ich bin deswegen, was ich gesagt habe, irgendwie relativ entspannt, weil wir uns halt einfach so gut verstehen. Also es tut irgendwie, es ist schade, dass dieses Projekt jetzt endet. Und zwar bald, es ist hier heute unsere letzte Folge schon. Das haben wir jetzt im Vornherein beschlossen. Ich hoffe, dass diejenigen, die zuhören, noch dabei sind jetzt nach einer fast halben Stunde, gemerkt haben, dass es ja zwischen uns da gar nichts ist. Also das muss man nicht nur so sagen, das ist einfach so richtig gutes Verständnis. Mir hat es richtig Bock gemacht mit dir, mir macht es richtig Spaß mit dir. Aber ich weiß gar nicht, was jetzt dieses Jahr bei mir alles bringt, ob es mehr Wissenschaft, mehr Praxis, mehr Forschung, mehr Unternehmen ist. Ich liebe diesen Mix, den ich gerade habe. Aber ich bin voll fein damit, jetzt zu sagen, davon ein bisschen weniger vom wöchentlichen Podcast, weil es für mich einfach echt auch ein Zeitinvest ist und ein paar andere Projekte, die noch kommen werden, die nächsten Monate noch ein bisschen stärker forcieren.
Ja, voll. Und ich sage einfach so, wir werden privat einfach weiterhin fast genauso viel quatschen, würde ich mal sagen. Vielleicht nicht jede Woche so viel.
Aber auf jeden Fall noch einen regelmäßigen Austausch.
Aber auf jeden Fall im Austausch bleiben. Und ich möchte euch natürlich weiterhin mitnehmen. Das heißt, Hungry Minds geht in eine neue Staffel. Ich werde mir jetzt 4 Wochen nehmen, um mich so ein bisschen zu sortieren, um alles neu aufzurollen. Und dann geht's aber tatsächlich back to the roots. Ich möchte wieder im zweiwöchigen Rhythmus senden und jede Woche einen tollen Gast, eine tolle Frau, einen tollen Mann an meiner Seite haben, die ganz viel Expertise zu einem spezifischen Thema mitbringen, und da möchte ich mit euch reingehen. Das heißt, mein Ziel ist es, vielleicht große Themen nicht aus der Perspektive von den gängigen Leitmedien zu betrachten, sondern eben aus einer anderen Perspektive und da dann noch tiefer reinzutauchen, so wie ihr es von Hungry Minds gewohnt wart, so wie wir es ja auch zwischendurch mit unseren Gästen, die wir hier hatten, die allesamt großartig waren, gemacht haben. Genau so wollen wir, oder will ich, jetzt muss ich auch erstmal wieder in Singular, also in Ich-Form sprechen und nicht die ganze Zeit wir sagen. So will ich weitermachen. Deswegen gebt mir 4 Wochen Zeit und im Februar hören wir uns dann wieder. Und da habe ich ganz viele tolle Themen. Wenn ihr Themenwünsche habt, schreibt mir. Und ansonsten bleibt nichts anderes, als mich bei dir zu bedanken, Kian, für dein Wissen, für den Input, den du hier beigetragen hast in diesem Podcast. Und ich schätze dich sehr und ich freue mich darauf, dass wir im Privaten in Kontakt bleiben.
Voll. Ich schließe mich dem an. Also wer jetzt findet, dass 4 Wochen Pause zu lang sein, wir haben wirklich fast 50 Folgen aufgenommen, und was ich ja wirklich gerade so toll fand und finde, diese Diversität an Themen, was mir auch persönlich gezeigt hat, so in diese journalistische Welt zu einzutauchen, Themen zu beleuchten, von denen ich davor gar keine Ahnung hatte, Themen zu beleuchten, die mir ultra im Herzen brennen, von denen ich wirklich sage, ich habe viel Ahnung, Thema Spotify zum Beispiel, wo ich zumindest eigentlich einfach verbrenne und dann auch die verkörpern, umsetzen konnte, und gleichzeitig aber auch Themen dabei waren, wie zum Beispiel das Weltall-Thema, wo wir beide
noch nicht dran saßen. Hört die euch auf jeden Fall nochmal an.
Die ist so geil, die Folge. Und gleichzeitig sind wir beide davor dran gesessen und haben gesagt, boah, das ist gar nicht mal so easy, weil wir sind da wirklich beide blank, würde ich mal sagen, und haben aber eine Expertin, die so drin ist, was ja wirklich toll war. Ich werde weiterhin reinhören und natürlich auch in der Zukunft weiter Fan bleiben. Deswegen freue ich mich auf alles. Ich bedanke mich einfach für die Möglichkeit, dabei sein zu dürfen. Freue mich, wenn wir uns wiedersehen, aber vor allem, wenn es dann auch hier weitergeht. Dann ohne mich, aber ich bin da wirklich auch weiterhin großer Fan.
Und eine Sache kann ich euch versprechen: Wenn Kian wieder eine spannende Studie raushaut, dann wird er natürlich hier am Start sein und uns davon erzählen.
So. Das bringt nicht so viel, da kommt einiges die nächsten Monate.
Startet gut in den Januar, startet gut ins neue Jahr, und wir hören uns dann im Februar wieder. Tschüssi, bis bald.
Bis bald. Tschüss.